Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch meinerseits darf ich Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem Vortrag. Ich bedanke mich für die freundliche Einladung. Von ihrem Ursprung her ist die Welt ein aus dem Chaos geschaffener Kosmos. Genau genommen müsste ich sogar sagen, ein aus dem Chaos geschaffenes Heiligtum. Im Zentrum dieses Heiligtums steht eine Gottesstatue, und zwar der Mensch. Und er wird von Gott beauftragt, durch Herrschaft die Ordnung der Schöpfung zu bewahren. Das ist der Grundgedanke meines Vortrags, und dieser Grundgedanke liegt dem ersten grundlegenden Text der Bibel zugrunde, nämlich der Schöpfungserzählung in Genesis Kapitel 1. Und das soll das Thema dieses Vormittags sein. Sie haben ein Handout bekommen, eine Zusammenfassung der Urgeschichte, weitgehend bis Kapitel 4. Ich denke, dass wir einige Aspekte dieses Themas entfalten können. Zunächst zum ersten Begriff, Ordnung. Die Ordnung der Schöpfung. Schon die äußere Form des Textes, Genesis 1, mit seinen regelmäßig wiederkehrenden Formeln und seinem klaren und verständlichen Aufbau will Vertrauen wecken und die Einsicht begründen, dass der Welt von Gott her eine Ordnung eingestiftet ist, die sie zu einem Haus des Lebens macht. Das wissen wir, wenn die Dinge in Ordnung sind, dann geht es nach bestimmten Regeln, dann gibt es regelmäßige, sich wiederholende Abläufe. Einen ersten Zugang zum Verständnis dieser Schöpfungsordnung eröffnet die Gliederung des Textes. Die haben Sie jetzt vor sich liegen. Die 8 Werke der Schöpfung sind auf 6 Tage verteilt. Einander zugeordnet sind der 2. und 3. und der 5. und 6. Tag durch die beiden inneren Pfeile. Am 2. und 3. Tag erschafft Gott 3 Lebensräume. Den Raum zwischen der Himmelsfeste und dem darunterliegenden Wasser. Das Meer als das an einem Ort versammelte Wasser. Und drittens das dabei sichtbar werdende trockene Land, das mit der Gabe ausgestattet wird, Pflanzen hervorzubringen. Das ist im Grunde schon ein evolutionärer Gedanke. Gott erschafft nicht die Pflanzen, sondern er stattet die Erde mit Fruchtbarkeit aus, sodass sie Pflanzen hervorbringt. Die Eigenwirksamkeit der Schöpfung spielt eine wichtige Rolle. Am 5. und 6. Tag erschafft Gott nun die Lebewesen, die diese Räume bewohnen. Die Fische für das Meer, die Vögel für den Raum zwischen Himmel und Erde und die Landtiere und die Menschen für das trockene Land. Damit ist die Ordnung des Raumes abgeschlossen, also klare Grenzen. Grenzen sind in der Schöpfungserzählung grundlegend. Es werden Räume ausgegrenzt und abgegrenzt. Eine Spannung ergibt sich dadurch, dass Landtiere und Menschen denselben Lebensraum bewohnen, das trockene Land. Eine mögliche Konkurrenz zwischen ihnen wird jedoch dadurch entschärft, dass ihnen eine je unterschiedliche Nahrung zugewiesen wird. Das sind im Hebräischen verschiedene Ausdrücke, man sollte sie auch im Deutschen so wiedergeben. Den Tieren das Blattwerk der Pflanzen, Vers 30, und den Menschen die samenhaltigen Pflanzen und die Früchte der Bäume. Das ist also die Ordnung des Raumes. Soweit also zur Ordnung des Raumes. Es werden 3 Lebensräume geschaffen. und dann die Lebewesen, die diese drei Räume bewohnen. Aber auch die Zeit wird geordnet. Und zwar am ersten, am vierten und am siebten Tag. Mit der Erschaffung des Lichtes am ersten Tag entsteht die grundlegende Abfolge von Tag und Nacht. Die Erschaffung von Sonne und Mond, der großen und der kleinen Leuchte, strukturiert die Zeit nach Jahren und Festzeiten. Und die Vollendung der Schöpfung am siebten Tag und die Heiligung dieses Tages verleiht der Zeit eine weitere Ordnung. Im hebräischen Text klingt hier die Unterscheidung von sechs Tagen der Arbeit und dem siebten Tag als dem Sabbattag, da Gott von all seiner Arbeit aufhörte, Schabbat an. Der siebte Tag, der in die Schöpfung eingestiftete Sabbat, wird von Israel auf dem Weg zum Gottesberg in Exodus 16 entdeckt. Also, die Schöpfung stellt sich in Genesis 1 als eine nach Raum und Zeit geordnete Lebenswelt dar. Also der Gedanke der Ordnung ist grundlegend. Diese Ordnung ist aus dem Chaos entstanden. Sie ist gefährdet und bedarf der Herrschaft, um aufrechterhalten zu werden. Als Bild Gottes ist der Mensch befähigt und er wird von Gott beauftragt, die Herrschaft über die Schöpfung auszuüben. Das möchte ich jetzt entfalten. Also grundlegend sind die Begriffe Chaos, Unordnung, Tohu Wabohu im Hebräischen, Kosmos, das nach Raum und Zeit geordnete Lebenshaus, aber, es muss noch etwas hinzukommen, wie wir gleich sehen werden, das Chaos wird nicht vernichtet, sondern ausgegrenzt. Das heißt, das Chaos, das Chaotische, ist ein integraler Bestandteil der Schöpfung. Damit es aber nicht die Oberhand gewinnt, bedarf es einer Person, die in der Lage ist, zu herrschen, die im Grunde in der Lage ist, das zu tun, was Gott am Anfang der Schöpfung getan hat. Er muss das Chaos jetzt nicht mehr zurückdrängen, aber er muss es in Schach halten. Deswegen ist der Begriff der Herrschaft von Genesis 1 her positiv, denotiert und konnotiert. Viele haben Probleme mit Herrschaft und meinen, Jesus hätte eine herrschaftsfreie Gesellschaft begründet. Das ist aber nicht richtig. Es geht um die rechte Form der Herrschaft. Und das schauen wir uns jetzt näher an. Wir kommen damit zum zweiten Punkt. Vom Chaos zum Kosmos. Entgegen einer verbreiteten Ansicht ist die Leitidee, die der Erzählung von der Erschaffung der Welt zugrunde liegt, nicht diejenige der Creatio ex nihilo, also der Schöpfung aus dem Nichts. Zwar lässt sich Genesis 1,1, also die Überschrift lautet Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz, im Anfang hat Gott den Himmel und die Erde erschaffen, Sie alle kennen den Satz. Zwar lässt sich Genesis 1,1, dieser Satz, den ich gerade zitiert habe, durchaus in diesem Sinne verstehen. Er lässt sich verstehen im Sinne einer Schöpfung aus dem Nichts. Seine ursprüngliche Bedeutung zielt jedoch allem Anschein nach nicht auf die Idee einer Creatio ex nihilo. Vielmehr liegt die Vorstellung zugrunde, dass ein uranfängliches Chaos, in dem kein Leben möglich ist, von Gott in ein Haus des Lebens verwandelt wird. Die leitende Vorstellung von Genesis 1 ist also vom Chaos zum Kosmos. Streng genommen nicht vom Nichts zum Sein. Das werde ich gleich noch erläutern. In Anlehnung an den als Lehnwort in die deutsche Sprache eingedrungenen hebräischen Begriff lautet also die Bewegung vom Tohuwabohu zu einem Haus des Lebens. das möchte ich Ihnen jetzt veranschaulichen anhand des Textes, dass hier aller Wahrscheinlichkeit noch nicht die Vorstellung einer Schöpfung aus dem Nichts zugrunde liegt, ist eine Aussage von theologischem Gewicht. Sie sollte nicht vorschnell als defizient abgetan und im Sinne der Lehre von der Creatio ex nihilo vereindeutigt werden. Ihr liegt nämlich die Einsicht zugrunde, dass Schöpfung und Erlösung in Gott eine Einheit bilden. Wenn, ich lese vielleicht nochmal kurz den zweiten Vers vor, also die Vers 1, wir gehen jetzt von der ursprünglichen Bedeutung aus. Sie müssen immer unterscheiden bei literarischen Texten die ursprüngliche Bedeutung und die Entfaltung des angelegten Sinnpotenzials im Sinne einer bestimmten Rezeption. Man kann den Text auch anders verstehen, aber wahrscheinlich ist die ursprüngliche Bedeutung so, wie ich sie eben erläutert habe. Vers 1 ist eine Überschrift. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das würden wir fett oder etwas größer schreiben. Und jetzt wird in Vers 2 werden die sogenannten, wir nennen das die sogenannten negativen Urgegebenheiten beschrieben. Das heißt, es wird ein Zustand beschrieben, in Anführungszeichen, vor der Schöpfung. Das lässt sich natürlich schwer beschreiben, deswegen ist das in den altorientalischen Texten geschieht das mit den sogenannten Noch-Nicht-Aussagen, als noch nicht war, als noch nicht war, als noch nicht war. Ja. Und dann geht es in Vers 3 los mit der Wortschöpfung, dem ersten Schöpfungswerk, Vayomer Elohim, Yeyor, Vayyor. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Jetzt lese ich nochmal Vers 2 vor. Da wird im Grunde das Chaos beschrieben. V'ha'aretz hayata tohu vabohu. Die Erde aber war wüst und wirr. V'choshek akne tohom. Und Finsternis über der Urflut. V'ruach Elohim. Kann man jetzt diskutieren, wie übersetzt man das. Normalerweise lesen wir unter Geist Gottes. Das wäre dann ein bisschen eine positive Konnotation. Oder, wie manche sagen, ein Gottessturm. Mörachefet schwebte wie ein Rüttelfalte Alpenei Hamayim über den Wasser. Ja. Das ist also eine Art Ursuppe. Keine Grenze, keine differenzierte Gestalt. Und jetzt sind die ersten Werke der Schöpfung, sind Werke der Scheidung. Ja. Gott scheidet und trennt. Trennung, Unterscheidung, Differenzierung, Grenzziehung sind die grundlegenden Werke, die grundlegenden drei ersten Schöpfungswerke. Und das werde ich jetzt noch erläutern. Das heißt also, die Schöpfung ist streng genommen eine Zurückdrängung und Verwandlung der uranfänglichen Mächte der Finsternis, Hoshek-Finsternis. Wasser, unendliches Wasser, Wasser-Finsternis. Dann deutet sich in diesem schöpferischen Handeln Gottes bereits sein rettendes Handeln an. Denn dieser Zusammenhang wird in zahlreichen Texten der Schrift angedeutet oder angesprochen, vor allem in der Erzählung von der Rettung am Schilfmeer, in einer Reihe von Psalmen und bei Deutero Jesaja. Damit soll nicht die Ohnmacht, sondern die den Tod bezwingende Macht Gottes herausgestellt werden. Diese Absicht zeigt sich noch in dem wahrscheinlich im ersten Jahrhundert nach Christus entstandenen Text aus dem Buch der Weisheit. Dort heißt es, für deine allmächtige Hand, die aus ungeformtem Stoff die Welt erschaffen hat, wäre es keine Schwierigkeit gewesen, eine Menge von Bären gegen sie zu senden. Das ist, wir müssen jetzt ein bisschen in die Dogmatik einsteigen. Sie alle wissen, es gehört zum Grundbekenntnis des christlichen Glaubens, dass Gott die Welt erschaffen hat aus dem Nichts. Ja, Creatio ex nihilo. Das ist eine dogmatische Aussage, die ist gut begründet. Nur als Exegeten müssen wir etwas differenzierter herangehen und sehen hier in der Bibel, hier steht, Gott hat die Welt erschaffen aus Materia prima, aus ungeformtem Stoff. Ja, das ist im Rahmen der antiken platonischen Ontologie zunächst einmal ein gewisser Schock, weil man sagt, wieso? Bedurfte Gott eines vorgegebenen Stoffes? Das ist aber jetzt damals nicht die primäre Fragestellung gewesen, sondern die sind anders an die Thematik herangegangen. Die gehen davon aus, am Anfang war Chaos, also ein Tohuwabohu. da konnte man nicht leben. Da gab es kein Leben. Und Gott ist so allmächtig, dass er aus diesem Chaos einen wunderbaren Kosmos erschaffen kann. Das ist die Leitidee. Erst später im 2. Makkabäerbuch, da wird gesagt, dass Gott die Erde aus dem Nichtseienden erschaffen hat. Da kommt schon die philosophische Reflexion rein. Aber hier im Kontext der altorientalischen Sprache haben wir die Vorstellung aus dem Chaos der Kosmos. Und meine These lautet jetzt, diese Aussage darf man nicht als defizitär ansehen, so im Sinne von, naja, die waren halt philosophisch noch nicht so gebildet, sondern dahinter steckt eine urmenschliche Erfahrung. Denn dieses Chaos, Dunkelheit, Wasserflut, ja, ist eine Erfahrung, ja, die Menschen damals gemacht haben. Also hier kommt im Grunde schon, haben wir schon eine gewisse Verbindung vom schöpferischen und vom rettenden Handeln Gottes. Gott ist nicht nur der Schöpfer, sagen wir, sondern auch der Erlöser. Bereits in der Schöpfung artikuliert sich eine bestimmte Form von Erlösung, nämlich das Chaos wird zurückgedrängt. Leben wird ermöglicht. Wenn wir jetzt einen ganz großen Sprung machen, müssen wir sagen, aus dem Tod zum Leben. In Genesis Vers 2, Kapitel 1, Vers 2, die Erde war wüst und leer, Finsternis lag über der Urflut, ist im Grunde die Beschreibung einer Todessituation. Das ist Tod, da gibt es kein Leben. Und aus diesem Tod erschafft Gott das Leben. So muss man den Text lesen. Für das hier skizzierte Verständnis spricht also die Abfolge der ersten drei Verse, wie ich es Ihnen gerade erläutert habe, Demnach beschreibt Genesis 1,1, der allererste Vers der Bibel, nicht den ersten Schöpfungsakt Gottes, sondern dieser Vers stellt die Überschrift dar. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und es folgt im zweiten Vers die Beschreibung der sogenannten negativen Urgegebenheiten. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Die Beschreibung weist Ähnlichkeiten mit den aus altorientalischen Schöpfungserzählungen bekannten als noch nicht Aussagen auf. Es handelt sich um Aussagen, die den Zustand der Welt vor der Schöpfung beschreiben, die sogenannte Vorwelt. Das sind natürlich Grenzaussagen. Ja? Wenn wir einen metaphysisch strengen Schöpfungsbegriff anlegen, handelt es sich hierbei um einen Widerspruch, aber wir müssen solche Überlegungen zunächst zurückstellen und versuchen, den Gedankengang des Textes nachzuvollziehen. Demnach gab es, in Anführungszeichen, bevor das Schöpferhandeln Gottes im eigentlichen Sinne einsetzte, eine uranfängliche Wirklichkeit, die mit den Begriffen wüst und leer, Tohuwabohu, Finsternis, Urflut und Geist Gottes oder Gottessturm umschrieben wird. Diese Feststellung ist von theologischer Bedeutung, denn damit wird eine in der Schöpfung angelegte Konstellation angedeutet, die für das im Folgenden erzählte Geschehen von Bedeutung ist. Darauf möchte ich aufmerksam machen. Die ersten drei Schöpfungswerke sind Akte der Scheidung. Mit der Erschaffung des Lichtes wird die uranfängliche Finsternis nicht beseitigt, sondern eingegrenzt. Das ist wichtig. Die Finsternis wird nicht beseitigt, sondern eingegrenzt. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Das ist jetzt wichtig. Das heißt, ein Element, ein Teil des uranfänglichen Chaos gehört zu unserer Lebenswelt. Und wir wissen, nachts bekommen die Kinder Angst. Und wir wahrscheinlich auch ein bisschen, deswegen betet man Psalm 91, ja. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, Nacht, archaisch, wenn es dunkel wird, dann, ja, wie es im Buch Hiob heißt, dann kommen die Diebe und die Räuber, das wird unheimlich. Ja. Und das ist eine Realität in der Schöpfung. Also wir haben nicht nur Licht, das ging auch nicht, sondern wir haben Licht und Finsternis. Das ist wichtig. Zu beachten ist, dass Gott nur das Licht und nicht die Finsternis als gut ansieht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Vayar Elohim Ha'or Kitov. Am Schluss aber sagt er, und Gott sah alles, was er gemacht hat, und sieh, es war sehr gut. Das heißt, als integraler Bestandteil, als gebändigtes Chaos, ist das Chaos Teil der sehr guten Schöpfung. Das ist wichtig, ja, ganz wichtig. Das zweite von Gott geschaffene Werk, das Gewölbe, im Lateinischen ist es Firmamentum, im Hebräischen Rakia, Firmamentum, dient allein der Scheidung zwischen den Wassern unterhalb des Gewölbes und den Wassern oberhalb des Gewölbes. Nicht, der zieht im Grunde so ein Dach ein. Ja? Er muss ja erstmal einen Raum schaffen, alles voll Wasser. Ja? Jetzt schafft er einen Raum und baut sozusagen eine Festung und dann teilt das Wasser nach oben, teilt das Wasser nach unten und dann hat er einen Spielraum, wo dann die Vögel reinkommen. Also ganz einfache Bilder, in denen sich aber eine tiefe existenzielle Wahrheit artikuliert. Das ist der Grundgedanke. Ja. Dadurch entsteht also ein erster Lebensraum für die Vögel, die über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen und die zusammen mit den Fischen am fünften Schöpfungstag erschaffen werden. Der Sache nach ist auch das dritte Werk ein Werk der Scheidung, im Hebräischen Havdalah. So zumindest wird es von der jüdischen Tradition bezeichnet. Dem hebräischen Wortlaut nach ist es ein Werk der Sammlung. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und das Trockene werde sichtbar. Im strengen Sinn wird mit dem dritten Werk nichts geschaffen, sondern das unterhalb des Gewölbes verbliebene Wasser sammelt sich auf das Wort Gottes hin an einem Ort, sodass das Trockene sichtbar wird. Und erst jetzt wird die sogenannte Billigungsformel gesetzt, die im Hebräischen nach dem zweiten Werk fehlte. Und Gott sah, dass es gut war. Damit sind also zwei weitere Lebensräume geschaffen, die mit der Erschaffung der Wassertiere als sechstes Werk und mit der Erschaffung der Landtiere als siebtes und der Erschaffung der Menschen als achtes Werk bewohnt werden. Und deswegen habe ich Ihnen das Schema ausgeteilt, damit Sie genau diesen Gedanken folgen können. Für unsere weiteren Überlegungen ist nun die Beobachtung von Bedeutung, dass die Elemente des uranfänglichen Chaos, also die Finsternis und das Wasser, nicht beseitigt, sondern lediglich zurückgedrängt werden. Das heißt im Umkehrschluss, dass diese Elemente, diese Mächte des Todes, diese chaotischen Mächte, sind Teil der guten Schöpfung. Sie befinden sich gleichsam am Rande der menschlichen Lebenswelt. Sie haben sich nicht in nichts aufgelöst. Folglich besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass sie von Neuem in die Schöpfung einbrechen und diese in das uranfängliche Tohuwabohu zurückverwandeln. Und tatsächlich passiert das ja auch, nämlich in der Sintflut. Da passiert nichts anderes, als dass diese Schleusen des Himmels geöffnet werden und das Wasser, das Gott zurückgedrängt hatte, fließt alles wieder zurück. Alles Leben geht zugrunde. Nur eine Familie wird gerettet. Noach, warum? Weil er im Angesichte Gottes wandelte. Schon mal ein wichtiger Begriff. Das heißt, Noach war eine Gestalt, die in der Verbindung mit demjenigen bleibt, der das Chaos zurückgedrängt hat. Alle anderen haben sich von ihm abgewandt. Und dann bricht das Chaos in die Schöpfung wieder ein. Das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Also, folglich besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass diese Mächte des Todes, diese chaotischen Mächte, von Neuem in die Schöpfung einbrechen und diese in das uranfängliche Tohuwabohu zurückverwandeln können. Tatsächlich entfaltet sich diese Dynamik in der Sintflut. Die Schleusen des Himmels öffnen sich und das Wasser oberhalb des Gewölbes bricht erneut in die Schöpfung ein und vernichtet alle Landlebewesen einschließlich der Menschen mit Ausnahme Noachs und seiner Verwandtschaft. Der Grund für den teilweisen Rückfall der Schöpfung in das uranfängliche Chaos liegt nach Auskunft der Bibel im Fehlverhalten des Menschen. Das heißt in Genesis Kapitel 6, Vers 5, der Herr sah, dass auf der Erde die Bosheit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. In der Geschichte des Christentums gab und gibt es immer wieder theologische Entwürfe, die davon ausgehen, dass es in der Schöpfung ein böses Prinzip gibt, das dem Schöpfer bei der Erschaffung der Welt gegenüberstand und von ihm nicht wirklich überwunden werden konnte. Diese vor allem von den Manichäern vertretene Konzeption eines ursprünglichen Dualismus von Gott und einer ihm entgegenstehenden Macht versucht die Frage nach dem Ursprung des Bösen zu beantworten. Ihr zufolge hat das Böse keinen Ursprung, es ist gleich ursprünglich mit Gott, es ist ein zweiter, ein böser Gott, der dem ersten, guten Gott entgegensteht. Wenn die Schöpfungserzählung in Genesis 1, Vers 2 die Welt vor der Schöpfung als ein dem Leben entgegenstehendes Tohuwabohu beschreibt, dann scheint, ich betone, scheint, sie damit einer dualistischen Konzeption nahe zu kommen. Vor diesem Hintergrund ist nun die Beobachtung von ausschlaggebender Bedeutung, dass die Erzählung selbst alles tut, um diesen Eindruck zu vermeiden. In ihr finden sich einige stereotyp wiederkehrende Aussagen, die einem derartigen Verständnis gezielt entgegensteuern. Und dazu ist vor allem die sogenannte Billigungsformel zu rechnen, und Gott sah, dass es gut war. In der eigenartigen Verwendung der Billigungsformel lässt sich beobachten, wie der Text mit dem hier angesprochenen Problem ringt. Das Problem ist von aktueller Bedeutung. Es gibt vereinzelte Theologen der Magna Street, die sagen, dass das Böse eine Realität in Gott ist. Wenn das der Fall ist, haben wir ein Problem, denn dann können wir uns Gott nicht vorbehaltlos hingeben. Wir dürfen uns ja nur einer Wirklichkeit vorbehaltlos anvertrauen, das ist der Wirklichkeit Gottes, weil wir sagen, Gott ist gut, er ist von seinem Wesen her Liebe. Wenn aber etwas Böses in Gott ist, dann müssen wir skeptisch bleiben, dann müssen wir auf Distanz bleiben, denn er kann uns ja einen um die Ohren hauen. Natürlich steht die Frage im Raum, unde malum, woher kommt das Böse, einmal das Malum Physicum, einmal das Malum Morale, aber das ist jetzt heute nicht unser Thema. Ich will Sie nur dafür sensibilisieren, dass die Frage natürlich bei der Schöpfung der Welt im Raum steht. Ja. Ja, die steht im Raum. Und deswegen immer wieder Betonung, Gott sei, dass es gut war, Gott sei, dass es gut war, Gott sei, dass es gut war. Das heißt, von Gott her gesehen, ist die Schöpfung von ihrem Ursprung her gut, ja sehr gut. Und dann die große Frage, vielleicht kommen wir gleich noch darauf mit Genesis 4, woher kommt dann das Böse? Denn das Böse ist eine Realität in der Schöpfung und dieses Böse entfaltet eine Wirkung, die auf die Menschen zugreift. Und wie kann der Mensch dem entkommen? Die Antwort lautet durch Herrschaft. Kain wird angesprochen im Rahmen eines Coachings, richte dich aufrecht und herrsche über den Dämon der Sünde. Das schauen wir uns vielleicht später nochmal an. Wichtig ist erstmal, dass Sie dieses Prinzip verstanden haben, dass Sie, sage ich mal, durch den biblischen Text ein differenziertes Verständnis bekommen haben, wenn wir sagen, Gott schuf die Welt aus dem Nichts. Ja, das kann man so sehen. Das ist eine bestimmte Form der Interpretation. Aber ursprünglich ist der Text noch etwas dichter an den altorientalischen Vorstellungen. Und das ist der Gedanke vom Chaos zum Kosmos. Und da ist natürlich grundlegend der Gedanke der Ordnung. Und Ordnung heißt Differenzierung. Es wird eine Grenze gezogen zwischen verschiedenen Lebensräumen. Das Chaos wird nicht beseitigt, sondern eingegrenzt. Und diese Grenze darf es nicht überschreiten. Und die Aufgabe des Menschen ist es, diese von Gott geschaffene Ordnung aufrechtzuerhalten. Deswegen ist er Bild Gottes. Bild Gottes ist nichts anderes als Statue Gottes. Wo steht eine Statue? Im alten Orient, in einem Tempel. Nun darf Israel keine Gottesbilder machen. Es gibt nur ein legitimes Gottesbild und das hat Gott selbst gemacht, von sich, nämlich der Mensch. Und er bekommt einen Auftrag. Das heißt, dieses Gottesbild, der Mensch, repräsentiert Gott und bekommt einen Auftrag, nämlich den Auftrag zu herrschen. Und herrschen heißt im Kontext von Genesis 1, diese Schöpfungsordnung aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist also der Begriff der Herrschaft ist ganz wichtig, haben wir ein bisschen verlernt. Daran ändert auch die Botschaft Jesu nichts. Auch er herrscht über die chaotischen Mächte, er vertreibt die Dämonen, durch sein Wort. Ja, die fangen an zu schreien, die machen einen Riesenklamauk. Er spricht sie an und dann ist Ruhe. Ja, also Christus König und so weiter. Christus wird auch, ist ein wichtiger Aspekt, dass er im Grunde das wiederhergestellte Bild des Menschen ist. Also dazu, der Text arbeitet also mit dem Thema, gibt es ein gleich ursprüngliches Prinzip des Bösen, das Gott gegenübersteht? Nein, die Antwort lautet nein. Gott sah, dass es gut war. So begegnet also in der Schöpfungserzählung insgesamt diese Formel und Gott sah, dass es gut war. Können Sie in Ruhe zu Hause nochmal nachlesen? Natürlich kein Zufall, 7-mal. Ja. Wir haben 7 Tage, 6 Tage, an denen Gott arbeitet, am 7. Tag, an dem er ruht und insgesamt werden 8 Werke geschaffen. Ja, also ich habe darauf hingewiesen, dass weder das uranfängliche Chaos in Genesis 1,2 noch die vom Licht geschiedene Finsternis von Gott als gut angesehen wird. Nur das Licht wird von Gott als gut angesehen und nur an dieser Stelle und am Ende der Erzählung in Genesis 1,31 wird mit der Billigungsformel das Verb sehen mit einem Objekt verbunden. An den übrigen Stellen heißt es einfach, und Gott sah, dass es gut war. Hier wie beim ersten Werk der Erschaffung des Lichtes scheut sich offensichtlich der Autor, das chaotische Urelement des Wassers als gut zu bezeichnen. Erst nach Abschluss der 3 Werke der Scheidung findet sich erneut die Billigungsformel, allerdings ohne Objekt. Um dem Missverständnis entgegenzutreten, ein Teil der Schöpfung sei nicht gut, wird am Ende der Erzählung die Billigungsformel ausdrücklich auf alles bezogen, was Gott gemacht hat. Das heißt, die gesamte Schöpfung, einschließlich der in sie eingegliederten chaotischen Elemente der Finsternis und des Wassers, ist sehr gut. Damit bewegt sich die Schöpfungserzählung in einer eigenartigen, faszinierenden Spannung und Ambivalenz und lässt zugleich das Bemühen erkennen, jede Zweideutigkeit im Verständnis der Schöpfung auszuschließen. Und damit legt sie das Fundament für das Ringen um eine der großen Fragen der Metaphysik und dem Malen, woher stammt das Böse. Auf der Grundlage der Schöpfungserzählung kann die Frage nach dem Ursprung des Bösen so beantwortet werden, dass das Böse als eine Verkehrung der Schöpfungsordnung zu verstehen ist. In der katholischen Moraltheologie kennen wir das ja noch. Einige haben sich ja von dem Prinzip weitgehend verabschiedet. Aber ich meine, von der biblischen Schöpfungstheologie her kann man daran festhalten. Es ist zwar integraler Teil der Schöpfung, kann aber nur zur Entfaltung kommen, wenn es aus dem Gefüge der Schöpfungsordnung herausgebrochen wird. Also das Böse, wenn ich es jetzt mal hier verbinde mit dem Chaotischen, ist ein Teil der Schöpfung, aber wenn es integriert ist, ja, ist es insgesamt gut. Oder wie Nietzsche gesagt hat, etwas Chaos braucht der Mensch. Also wenn Sie eine so straffe Ordnung haben, ja, dass Sie gar keinen Stoff mehr haben, ja, der zu gestalten ist in Ihrem Raum, wenn er so steril ist, ja, dann sind wir fast im Operationssaal, da kann man sich auch nur in sehr begrenzter Zeit aufhalten. Also diese Spannung, ja, die ist wichtig. Und die Verantwortung dafür, dass diese Spannung, dieses Gefüge aufrechterhalten wird, die trägt allein der Mensch. Denn der Mensch ist Stellvertreter Gottes. Das ist das Motiv, das schauen wir uns jetzt mal näher an. Vielleicht greife ich schon ein wenig vor, Gott beauftragt den Menschen, die Ordnung der Schöpfung aufrechtzuerhalten. Und das meint im vorliegenden Kontext der Begriff der Herrschaft. Es geht um eine Herrschaft in den Grenzen der Schöpfung. Herrschaft heißt, die Mächte des Bösen, die die Schöpfung und das Leben der Menschen zu zerstören drohen, in Schach zu halten. Sie sind als eine Möglichkeit in der Schöpfung angelegt, können aber nur zur Wirklichkeit werden, wenn der Mensch seinem Auftrag nicht gerecht wird. Und dies ist erstmals ausdrücklich bei Kain und Abel, bei Kain der Fall. Schauen wir uns nochmal kurz dieses Motiv an, der Mensch als Bild Gottes. Als achtes Werk erschafft Gott den Menschen als sein Bild, so die traditionelle Übersetzung. Die hebräische Wortverbindung Zelem Elohim heißt wörtlich übersetzt Statue Gottes. Also ganz konkret kann man sich das vorstellen wie eine Statue, die in einem Tempel, in einem Heiligtum steht. Gemeint ist also eine rundplastische Darstellung, eine Statue. Der Mensch ist die von Gott als eine Gottesstatue, ist von Gott als Gottesstatue geschaffen worden. Und damit ist etwas sehr Grundsätzliches über den Menschen und zugleich über Gott und das Verhältnis zwischen Gott und Mensch gesagt. Drei Aspekte möchte ich hervorheben. Vor dem Hintergrund altorientalischer Kultur und Ikonografie vergegenwärtigt eine Statue jene Person, die sie darstellt. Sie verweist nicht nur auf die abwesende Person, sie ruft sie nicht nur bei denen, die die Statue sehen, in Erinnerung, sondern sie vergegenwärtigt sie. Eine Gottesstatue ist demnach eine Statue, in der die Gottheit in wirkmächtiger Weise gegenwärtig ist. Gewöhnlich stand sie in einem Tempel, der damit zum Wohnhaus der Gottheit wird. Gottesstatuen waren in kommunikative Handlungen eingebunden. Sie wurden gepflegt und versorgt. Sie konnten aber auch geschändet und zerstört werden. Bei Prozessionen wurden sie umhergetragen. So sehr die Gottheit in ihrer Statue gegenwärtig ist, so geht ihre Wirkmächtigkeit aber doch über sie hinaus. Eine Gottheit ist in ihrer Statue gegenwärtig, aber sie ist nicht mit ihr identisch. So steht die Statue in der Spannung von Anwesenheit und Abwesenheit der von ihr repräsentierten Wirklichkeit. Die biblische Tradition greift die hier skizzierte Semantik altorientalischer Ikonografie auf, modifiziert sie allerdings in mehrfacher Hinsicht. Eine erste Modifikation ergibt sich aus der Spannung zum biblischen Bilderverbot. Offiziell gab es in Israel keine Gottesbilder. Das Bilderverbot des Dekalogs verbietet Herstellung und Anbetung von Gottesbildern. Dies gilt auch für die bildliche Darstellung Jahwes, also des Gottes Israels. Entsprechend stand im Tempel zu Jerusalem sehr wahrscheinlich keine Gottesstatue, sondern ein leerer Thron. Im Juni erscheint das Buch, wir haben eben darüber gesprochen, Der eine Gott und die Götter, das ich geschrieben habe. Auf dem Cover habe ich einen leeren Thron abgedruckt aus dem 12. Jahrhundert. Es gibt im alten Orient das Phänomen, normalerweise sitzt auf einem Thron, aber ein Thron ist im Grunde ein schöner Stuhl. Jetzt wird ja wieder diskutiert, auf welchem Thron Charles sitzt. Ja. Stellen Sie sich vor, bei der Krönung blieb der Thron leer. Normalerweise sitzt auf einem Thron im alten Orient eine Statue, eine Gottheit. Aber wahrscheinlich war der Thron auf dem Cherubim, das waren diese geflügelten Mischwesen, war wahrscheinlich leer. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal des Glaubens Israels. Es ist umstritten in der Fachexegese, kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber wahrscheinlich war der Thron leer. Es gibt also jetzt streng genommen, könnte man sagen, es gibt von diesem Bilderverbot eine Ausnahme. Und diese Ausnahme ist der Mensch. Er ist ein Gottesbild, aber nicht vom Menschen gemacht. Das ist jetzt ganz wichtig für die Bioethik. Sondern von Gott selbst geschaffen. Gott hat dieses Bild gemacht. Der Einzige, der demnach im Alten Testament ein vollgültiges Gottesbild herstellt und herstellen darf, ist Gott selbst. Er stellt ein Bild von sich selbst her. Und dieses Bild ist der lebendige Mensch. Gott wird also nicht durch leblose, von Menschen geschaffene Objekte aus Holz und Stein vergegenwärtigt, wie das bei den Völkern der Fall ist. Ich verweise auf die Götterbilderpolemik im Buch Jesaja, im mittleren Teil bei Deutero Jesaja. Sondern Gott wird repräsentiert durch den von Gott geschaffenen Mensch. Der Mensch, und zwar er allein. Unabhängig von Geschlecht, sozialer Stellung, ethnischer Zugehörigkeit, ist Bild Gottes. Und Gott selbst hat dieses Bild geschaffen. Was ist jetzt der Unterschied zu Jesus Christus? Er ist ja auch das Bild des unsichtbaren Gottes. Der einzige Unterschied ist, genitum non factum, gezeugt, nicht geschaffen. Nicht wir sind Geschöpfe Gottes, Christus ist kein Geschöpf Gottes, sondern der Sohn Gottes, hervorgegangen aus dem Vater vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Aber als solches ist er auch Bild Gottes. Das hängt alles miteinander zusammen. Die christologische Interpretation ist dann das Bild. Der Mensch ist Bild vom Bild Gottes. Er ist ein Bild Christi. Aber durch die Sünde ist dieses Bild zerkratzt, nicht zerstört, sondern gestört. Oder wenn wir bei der Statue bleiben, wir haben das jetzt vor einigen Jahren gesehen, wenn die Museen geplündert werden, dann kippen die Statuen um und sind kaputt. Arm abgebrochen, Nase kaputt. Ja. Und die Restauratoren müssen sie wiederherstellen. Und das ist eigentlich der Weg der Erlösung, dass der Mensch sozusagen wieder aufgerichtet wird. Die zu Boden gefallene Statue durch die Sünde wird wieder aufgerichtet und wiederhergestellt. Ja. Und die Kirchenväter haben in der Erzählung vom barmherzigen Samariter eine Anspielung auf diesen Vorgang der Erlösung gesehen, denn der Mensch, der von Jerusalem nach Jericho ging, hat keinen Namen. Das heißt einfach streng genommen Anthropos, nicht Mann, Anthropos, Mensch. Das heißt, gemeint ist jeder Mensch. Das heißt, wir sind unter die Räuber gefallen. Ich muss gerade abstoppen hier, ich habe einen Anruf bekommen, ich muss gleich zurückrufen. Also streng genommen sind wir unter die Räuber gefallen. Ja? Wir sind nicht tot, aber halbtot. Nicht so fühlt man sich ja morgens, wenn man aufsteht, halbtot. Wir merken irgendwie, das stimmt was nicht. Ja. Nicht tot, halbtot. Und jetzt die Frage, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Woher kommt mir Hilfe? Und jetzt das Bild, wer ist dieser barmherzige Samariter nach christlicher Deutung? Christus. Er beugt sich nieder, versorgt die Wunden und jetzt auch interessant, übergibt er ihn in eine Herberge und sagt, in 14 Tagen kommt ich wieder. Er baut also ein Controlling aus, ein, was ja heute in der Medizin weitgehend fehlt, ein Controlling. Und wer ist die Herberge? Wer sollte die Herberge sein? Die Kirche. Das heißt, der Prozess der Heilung geht eigentlich weiter. Die Kirche soll eigentlich der Ort sein, hoffen wir, dass es ist, wo dieser Heilungsprozess, den Christus eingeleitet hat, der hat uns sozusagen am Weg erstmal aufgehoben, wenn sie einen Unfall haben und liegen da und keiner kommt vorbei, kann gefährlich werden. Dann sterben sie, verbluten sie. Ja, das ist das Bild. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Das hängt alles, Sie sehen, alles hängt, das Alte Testament ist grundlegend, das können Sie alles von Genesis 1 her entfalten. Der Mensch ist also Stellvertreter Gottes auf Erden. Er bekommt einen Auftrag, wie er Gott auf der Erde zu repräsentieren hat. Und das ist der sogenannte Herrschaftsauftrag im lateinischen Dominium Terrae. Er muss diese von Gott geschaffene Ordnung aufrechterhalten. Ja, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Mit der Erschaffung des Menschen als Bild Gottes wird nun auch die Welt neu interpretiert. Sie wird damit streng genommen zu einem Heiligtum. Denn wo steht eine Gottesstatue? In einem Tempel. Und wenn jetzt mitten in der Welt eine Gottesstatue steht, nämlich der Mensch, dann ist die Erde von ihrem Ursprung her ein Heiligtum. Und deswegen sind die Menschen hier auch Vegetarier, das heißt, in diesem Heiligtum wird kein Blut vergossen. Ursprünglich in Genesis 1 bekommen die Menschen nur pflanzliche Nahrung zugewiesen. Also wenn hier Vegetarier sind und sie werden von Leuten angegriffen, können sie sich auf Genesis 1 berufen. Die Fleischesser haben allerdings auch eine Grundlage, die können sagen, wir leben nach der Sintflut. Und da hat Gott ein Zugeständnis gemacht. Jetzt können sie schauen, wo sie sich verorten, das nur gleich als Anregung für den Mittagstisch. Es ist ja, jetzt machen wir aber nochmal einen Sprung. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das Chaos in die Welt einbricht. Da können wir vielleicht ein bisschen auf die Uhr schauen. Das haben wir kurz vor 10. Da gehe ich jetzt mal kurz auf das Skript auf das Handout, was Sie bekommen haben. Die Ursünde gegen Gott. Die Ursünde. Ich mache mal einen Sprung, ich lasse mal Genesis 2 und 3 aus. Ich gehe mal gleich auf Genesis 4, auf Kain und Abel. Weil anhand dieser Erzählung kann man sehr schön zeigen, wie die Sünde in die Welt kommt, weil jemand nicht in der Lage ist, über diese Macht zu herrschen. Mal kurz schauen. Also ich fasse kurz so zusammen, der Kern der Sünde besteht in der Abwendung des Menschen von Gott. Genesis Kapitel 3. Der Mensch hört auf die Stimme eines Geschöpfes und hört nicht mehr auf die Stimme Gottes. Das ist eine Kernstörung. Und die wirkt sich jetzt aus. Die Sünde ist eine Realität, die sich ausbreitet, die aus sich heraus eine Wirkung entfaltet, eine Kraft und auf Menschen zugreift. Ja? Und von einem solchen Zugriff der Sünde erzählt Genesis 4 Kain und Abel. Der Ungehorsam gegenüber Gott zieht die Sünde gegen den Bruder nach sich. Also wenn der Mensch nicht in der richtigen Ordnung ist, wenn er nicht im rechten Verhältnis ist zu Gott, dann gerät er in eine Schieflage und dann wird gleichsam sein ganzes Handeln in irgendeiner Weise kontaminiert, in irgendeiner Weise gestört. Das kennen wir auch. Ja, wenn wir manchmal Räume betreten oder uns in bestimmten Gruppen aufhalten, dann merken wir oft, welche Ausstrahlung dort herrscht. Ja. Das kann eine wohltuende und heilende Atmosphäre sein und eine zerstreuende und zerstörende. Und wir wissen es auch selber, manchmal sind wir in Zuständen, wo es gefährlich und schwierig ist. Ja, wir sind aus der rechten Fassung herausgeraten und dann wird es gefährlicher. Sind wir aggressiv und dann kann was passieren. Ja. So etwa muss man sich das vorstellen. Bei Kain und Abel. Wir erleben hier den ersten Ausbruch der Gewalt, von dem die Bibel erzählt. Kain tötet seinen Bruder Abel. Das ist ein sprachlich schwieriger und kontrovers diskutierter Text. Dennoch gibt er uns einen schönen Einblick in die Struktur der Sünde. Und sie erscheint als eine Macht, die in das Innere des Menschen einzudringen versucht. Gott warnt den Menschen und fordert ihn auf, sich dieser Macht gegenüber zu verschließen. Doch der Mensch fällt ihr zum Opfer und wird dadurch zum Täter. Genesis 4 bringt diese Opfer-Täter-Struktur der Sünde in beeindruckender und anschaulich zur Sprache. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, Kain ist Täter, das ist richtig, aber zuvor wird er zum Opfer der Sünde. Und das ist ja auch ein Phänomen, das schauen wir uns dann nochmal im Text an, das wir heute kennen, manchmal auch gerade bei jungen Menschen auch, begehen abscheuliche Verbrechen. Ja? Und wir regen uns zu Recht auf und verlangen eine hohe Strafe, völlig zu Recht. Wenn man sich dann die Biografie dieser Menschen anschaut, ja, in der Regel haben sie selbst Gewalt erfahren, schwierige Familienverhältnisse, vernachlässigt worden, verachtet worden, geschlagen worden und so weiter. Das heißt, diese Grunderfahrung der Bibel, dass die Sünde eine Macht ist, die von einer Generation auf die nächste hin übergeben wird, ist nicht so fremd, wie manche Moraltheologen meinen. Natürlich ist das nicht in einem physischen Sinne, im Sinne der Vererbung gemeint, aber wir wissen ja heute von der Epigenetik, dass sich solche Phänomene auf Gehirnstrukturen ausprägen, ja, sodass man da oft gar nicht mehr rauskommt. Und die große Frage ist, wie kann man aus diesem, das ist wirklich ein Teufelskreis, herauskommen? Da bringe ich Ihnen jetzt einen kleinen Einblick in Genesis 4. Kain, der ältere der beiden Brüder, geht der durch Mühsal belasteten Arbeit auf dem verfluchten Erdboden nach, aber der jüngere der beiden ist Schafhirte. Entsprechend einem verbreiteten Motiv wendet sich Gott dem jüngsten Sohn zu. Und der Herr schaute auf Abel und auf sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Darauf, ist jetzt wichtig, lässt Kain den Kopf hängen. Also es heißt wörtlich, sein Angesicht fällt. Das heißt, er verliert die aufrechte Haltung. Das ist schon gefährlich. Bricht zusammen. In dieser Situation, da Kain seine aufrechte Haltung verliert, wendet sich Gott dem Angeschlagenen mit den Worten zu. Sie können sich das vorstellen wie so eine Art Psychodrama. Sie kennen das ja, wenn Sie Psychodrama-Ausbildung gemacht haben oder sowas im Coaching. Wie ist die Körperhaltung? Ja? Dann kommt der Coach und spricht Sie darauf an. Ja? Was passiert da jetzt? Selbstwahrnehmung. Jetzt sagt Gott zum Kain, ist es nicht so. Wenn du gut tust, aufrichten. Das ist sprachlich schwieriger Text. Muss man wahrscheinlich so verstehen. Ist es nicht so, wenn du gut handeln willst, dann musst du aufgerichtet sein. Wenn du gut tust, aufrichten. Damit stellt Gott den niedergeschlagenen Kain das Bild des körperlich und geistig aufrechten Menschen entgegen. Nur aus der Haltung äußerer und innerer Aufrichtigkeit heraus kann Kain dem Begehren der Sünde widerstehen. Andernfalls gilt, jetzt kommt der interessante Text, wenn du aber nicht gut tust, lauert am Eingang die Sünde, Chatat, auf dich ist sein Verlangen, du aber herrsche über ihn. Sie sehen, bei den Pronomina im Hebräischen haben wir einige Inkongruenzen. Und das Phänomen macht darauf aufmerksam, dass der Text hier mit einem heiklen Thema ringt, nämlich die Sünde Chatat wird vorgestellt wie ein Dämon. Lauern, Rabatz, Robet, sagt man normalerweise von Raubtieren. Die Sünde ist Femininum, sie lauert, Robet, Partizip Maskulinum, wie ein Dämon. Auf dich ist sein Verlangen, du aber herrsche über sie. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, die Sünde ist eine Realität, aber jetzt bist du gerufen, du bist nicht, es ist kein Schicksal, ihr zum Opfer zu fallen, sondern du musst herrschen. Und das gelingt nicht. Der Text legt also hinsichtlich der handelnden Mächte und Personen folgende Konstellation nahe. Plötzlich taucht die Sünde auf. Niemand sagt, woher sie kommt. Sie ist einfach da, sie lauert am Eingang. Sie lauert am Eingang, Petach. Das heißt aber, wer kanonisch liest, weiß, woher kommt die Sünde? Genesis 3. Sie ist in der Welt. Manche Exegeten sagen, Genesis 3 ist gar kein Sündenfall, weil das Wort Sünde nicht vorkommt. Das ist aber Unfug, kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Habe ich einen Aufsatz zugeschrieben, können Sie nachlesen im Konzilium. Die Sünde ist eine Realität, ist eine Wirkmacht. Ja? Und jetzt lauert die. Der hebräische Text nimmt an dieser Stelle eine philologische Härte in Kauf. Das hebräische Wort für Sünde, Chatat, ist dem Genus nach ein Femininum. Es wird jedoch mit einem Partizipium Maskulinum von Lauern kombiniert. Die nicht kongruierte Konstruktion stellt folgendes Verständnis in den Raum. Ein Lagerer, ein Lauerer als eine eigenständige Macht ist hier anzusehen. Das heißt, der Sünde kommt eine quasi-personale Qualität zu. Quasi-personal. Sie ist eine Wirkung, eine Wirklichkeit, die wirkt, ja. Dessen Aufgabe, Kains Aufgabe, sie belagert Kain, und seine Aufgabe wäre gewesen, über diese Macht zu herrschen, hebräisch Maschall. Und Gott weist ihn ausdrücklich auf diese Möglichkeit hin. Kain scheint genau das nicht zu tun. Unser Text weist hier eine Leerstelle auf, die Handlung schreitet einfach voran und es kommt zum Brüdermord. Vor dem Hintergrund dieser Konstellation zeigt sich, dass Kain zunächst zum Opfer und anschließend zum Täter wird. Aber woher kommt die Sünde? Einen Schritt zurückgehen, ein Kapitel zurück, aus dem gestörten Verhältnis des Menschen zu Gott. Ja. Dadurch verliert der Mensch seine aufrechte Haltung. Diese Macht ist in der Welt und sie wirkt sich aus. Ist eine Realität. Ja. Also, Kain ist zunächst Opfer und anschließend wird er zum Täter. Er ist dem Robetz, dem Lauerer oder Lagerer, erlagert, ja, der Sünde zum Opfer gefallen und wird damit selbst zum Täter. Das mindert nicht seine Schuld, macht uns jedoch darauf aufmerksam, was genau seine Aufgabe gewesen wäre, die Sünde, die es in der Gestalt des Dämons auf ihn abgesehen hat, in Schach zu halten, sie zu beherrschen. Das Modell Eingrenzung der Gewalt durch Herrschaft wird hier in gewisser Weise in das handelnde Subjekt verlegt. Kain hätte also nach dem Modell Eingrenzung der Gewalt durch Herrschaft handeln müssen. Damit spiele ich auf eine weitere Geschichte an, die Einführung des Rechts. Das Recht hat im Alten Testament genau diese Funktion. Recht funktioniert ja nur, wenn es mit Gewalt ausgestattet ist. Sonst funktioniert es nicht. Deswegen hat die Bibel ein differenziertes Verständnis von Gewalt. Die Bibel unterscheidet zwischen rechtmäßiger und unrechtmäßiger Gewalt. Wenn Sie hier einen wunderbaren Rechtsstaat haben oder hätten in Österreich, aber es gäbe überhaupt keine Polizei. Es gäbe nur eine wunderschöne Verfassung und wunderschöne Gesetze und das Recht wäre nicht mit Gewalt ausgestattet, dann sagt Immanuel Kant, dann bricht trotzdem die Anarchie aus. Ja. Deswegen muss das Recht mit Gewalt ausgestattet werden, sonst bleibt es, wie Kant sagt, reine Anpreisung. Und all das wird im Alten Testament grundgelegt, nach der Sintflut und so weiter. Unsere Zeit ist schon abgelaufen, sehe ich das schon richtig? Ich will Sie nicht überstrapazieren, wir können Ihnen nur einen kleinen Einblick geben in das Alte Testament. Der Grundgedanke ist eben der, die Schöpfungsordnung, die Erschaffung der Welt vom Chaos zum Kosmos, so ist die Logik. Das Chaos ist eine Realität, das Chaos ist ein Teil der guten Schöpfung, aber als integraler Teil der Schöpfung ist es sehr gut. Aber das ist, wie man heute sagt, kein Selbstläufer. Sondern der Mensch bekommt einen Auftrag. Ja. Er ist, gut katholisch gesprochen, er muss mit Gott mitwirken. Ja. Und jetzt kann man das noch durchziehen und jetzt in der Überschrift zu meinem Vortrag kommen auch die Dämonen. Vor im Neuen Testament werden diese chaotischen Mächte, das deutet sich hier schon an, personalisiert, weil sie eine Wirkung ausüben. Deswegen kann man durchaus in einem bestimmten Weltsystem davon sprechen, dass das dämonische Mächte sind. Das sagen wir auch manchmal. Das ist eine teuflische Macht, die ihn besessen hat und durch ihn wirkt. Ja. Und jetzt die große Frage, wie kann man dem entgegentreten? Nicht? Und da wird uns Christus vor Augen gestellt, das wäre jetzt ein weiteres Thema, wo sozusagen Gott selbst nochmal in die Welt kommt. Der Mensch hat den Auftrag bekommen, aber er schwächelt. Ja. Er hat von Anfang an geschwächelt. Der Fall ist nicht ganz hoffnungslos, er ist ernst, die Statue ist nicht völlig pulverisiert worden, sondern gut katholisch angeschlagen, umgekippt, weil sie muss aufgerichtet werden, das ist unser Zustand. Und je mehr wir sozusagen schon in die Aufrechte kommen, umso mehr sind wir schon auf dem Weg der Erlösung, aber das ist verbunden mit einem Auftrag, nämlich Gott in der Welt zu repräsentieren und dazu gehört auch der Gesichtspunkt der Gerechten, der schöpfungsgemäßen Herrschaft. Ja, das wollte ich Ihnen sagen auf der Grundlage des Alten Testamentes. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich die eine oder andere Anregung geben konnte. Eine Art Zusammenfassung des gesamten Modells haben Sie auf dem Handout. Dankeschön.
Zuhören können. Ich persönlich habe jetzt eine Frage. Sie haben uns erklärt, der Mensch muss lernen, damit zu leben und haben dann geschrieben, dass Gott Menschen unterschiedlich ansieht.
Ja.
Wenn Gott die Liebe ist, Gott alle Menschen gleich sieht, wie kann er Menschen unterschiedlich ansehen?
Ja, sie spielen an auf Kain und Abel, ja. Mhm. In der Exegese, auch in der Auslegungsgeschichte, wird der Frage nachgegangen, ob es einen Grund dafür gibt, dass Gott auf das Opfer des Abel schaut und auf das Opfer Kains nicht. Es gibt ein paar Andeutungen im Text, die darauf hindeuten, dass Kain mit einem gewissen Vorbehalt opfert, ist nicht ganz unumstritten. Aber der Grundgedanke ist der, ja, Gott verwirft keinen nicht, er verachtet ihn nicht. Sondern wenn ich sie jetzt anschaue, ja, sie anschaue. Wenn ich sie jetzt die ganze Zeit nur sie angeschaut hätte, dann lernt man, glaube ich, in der im Kommunikationstraining, dass man auch mal andere anschauen soll. Ja? Aber grundsätzlich gäbe es für sie jetzt keinen Grund zu rebellieren oder mich zu erschlagen. Ja? Das ist ja so, wenn man zwei oder drei Kinder hat und wendet sich dem einen zu, fängt das andere irgendwann an zu klappern und zu zappeln. Ja? Es will Aufmerksamkeit. Aber wenn es in sich ruht, kann es sich einfach ruhig verhalten. Also es gäbe in dem Sinne keinen Grund. Ja? Also im Grunde geht es wohl darum, Menschen sind unterschiedlich und es geht darum, sich so anzunehmen, wie der jeweilige Mensch ist. Ja? Also keines im Grunde dann eifersüchtig und neidisch. Ja? Und es gibt unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Fähigkeiten und es geht darum, zu lernen, diese Unterschiede zu ertragen und anzunehmen.
Bitte.
Ja, zunächst vielen Dank für den exzellenten Vortrag gegeben. Ich habe euch wirklich viel gelernt. Zunächst mal das mit der Herrschaft. Uns wurde ja mal der Vorwurf gemacht, im Judentum und Christentum werden die Welt ausgebeutet.
Ja.
Wir haben keinen Ausbeutungsauftrag, sondern einen Herrschaftsauftrag,
ja, genau.
Einen Gestaltungsauftrag.
Genau, Gestaltungsauftrag, ja.
Zweiter Punkt, ich sage ausdrücklich in Arche, im Anfang, nicht am Anfang. Hat das eine Bedeutung? Also Arche sei der Ursprung, in allem Ursprung ist der schöpferische Wirken Gottes da. Und das könnte ich zur dritten Frage, da bin ich schon fertig. Ich habe den Kardinal mal folgende These vertreten. Ich habe gesagt, die Naturgesetze wirken so oder so. Das Wasser wirkt mal positiv zum Trinken und mal chaotisch zum Tsunami. Das heißt, wir brauchen eine zweite Wirkweise Gottes, die nennen wir Creatio Continua. Was passiert, wie der Kardinal sagt, das glaubt er nicht, dass das passiert, wenn Gott sich zurückzieht aus der Schöpfung? Dann bleiben übrig die chaotischen Mächte. Der Mensch hat noch den Auftrag, sich zu bändigen. Kann er das ohne Gottes Hilfe? Könnte sich Gott total zurückziehen und sagen, ich mache meinen Scheiß alleine? Oder geht das nicht?
In der Theologie gehen wir von der Creatio Continua aus, dass Gott also weiterhin in der Schöpfung gegenwärtig ist, aber nicht mehr in der Weise wie bei der Creatio Prima. Das heißt, der Grundgedanke lautet, Gott handelt an der Schöpfung durch die Schöpfung und vor allem durch den Menschen, also durch Zweitursachen. Und das kann man ja bis in die feinste Materie hinein verfolgen, ja. Wenn man zum Beispiel der Frage nachgeht, nach der Entstehung des Bewusstseins. Wir kommen ja mit dem Materialismus da nicht weiter. Sondern wahrscheinlich ist es so, dass das Bewusstsein das Primäre ist und die Materie das Sekundäre.
Wo war der Gedanke, bevor er mich
kam? Ja. Also im Grunde dieses integrale Weltbild der Bibel, also keine radikale Trennung zwischen Gott und der Welt, das wäre dann der Deismus. Den hat die christliche Theologie so nie übernommen, zumindest nicht die katholische Theologie. Und das entspricht ja auch unserer Erfahrung. Ja. Also in gewisser Weise kann Gottes Gegenwart auch wahrgenommen, erkannt und erfahren werden. Ja. Wahrgenommen, erkannt und erfahren werden. Nicht als ein Gegenstand in der Welt, sondern weil, wenn wir die Dinge wahrnehmen, wir mit unserer Wahrnehmung immer schon etwas darüber hinaus sind. Also das geht so in den Bereich. Für die Antike war das so wie völlig klar, die Mächte der Natur waren Formen, in denen die Götter wirkten. Ja. Also zunächst mal, die Erfahrung kennen wir auch nicht, der Aufgang der Sonne, ja. Der Mond, der Wind, ja. Das sind gewaltige Mächte, ja. Das Wasser. Ohne diese Mächte könnten wir gar nicht leben. Ja. Wenn ich das dann runterbreche, das sind irgendwie göttliche Mächte. Das heißt, die antike Kultur ist kosmotheistisch. Ja. Der Kosmos ist Ausdruck des Göttlichen und weil die Mächte des Kosmos vielfältig sind, gibt es viele Götter. So. Und das Judentum hat das jetzt durchdacht. Warum? Weil die Vielfalt der Götterwelt ist schwierig, weil die Götter ständig im Kampf miteinander stehen. Ich habe keine klare Orientierung, sie sind launisch, ich bin abhängig. Die jüdische Tradition hat das immer mehr vereindeutigt, sozusagen die Götter aus der Welt vertrieben. Das ist der erste Prozess der Aufklärung. Deswegen steht im Schöpfungsbericht ja auch nicht, dass Gott Sonne und Mond schuf, sondern er schuf große Leuchte, kleine Leuchte. Das Wort Sonne, Schemisch und Mond, Yareach, diese Worte werden vermieden, weil diese Worte im alten Orient Götter bezeichneten. Sonne heißt Sonnengott, Sol im Lateinischen kennen wir noch, Sol ist der Sonnengott. Ja. Nee, die haben das sozusagen funktionalisiert. Das heißt, Gott wird immer mehr Transzendenz gedacht. Aber jetzt haben wir ein Problem, gibt es jetzt noch eine Vermittlung? Ja. Und das geschieht dann in der biblischen Tradition im Grunde durch das Wort. In den antiken Religionen durch das Bild, Gott ist gegenwärtig in den Bildern, in den Götterbildern. Das haben die Juden verworfen, weil sie die Gefahr sahen, dass hier Gott zu sehr ein Teil dieser Welt wird. Und dadurch, also an die Stelle des Bildes tritt im Hebräischen das Wort. Das kann man sehr schön verdeutlichen, wenn ich jetzt, die haben jetzt schon so ein bisschen Hunger, glaube ich, wenn ich jetzt hier so einen Apfel hinlegen würde, ja, einen wunderschönen Apfel, dann würde ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen, ja, der Apfel. Wenn ich aber nur das Wort an die Tafel schreibe, in Alphabetschrift Apfel, dann ist die Differenz, also der Apfel, ne, sagen wir so, wenn ich jetzt hier ein Modell, manchmal in so Kaufhäusern hat man das, so ein Holzmodell von so einem Apfel hinlege, ja, das wäre dann ein Bild, das den Apfel repräsentiert. Aber es ist ihm so ähnlich, dass sie meinen, das ist der Apfel. Ja. Wenn sie eine wunderschöne Statue haben mit Gold behangen und so weiter, denkt man ja, das ist Gott, ja, das berühre ich. Menschen küssen Kälber, heißt es in Hosea, es sind Götter, ja. Und da sagen die Juden, das ist so gefährlich, ja. Da müssen wir einen Strich durchmachen und dann schreibe ich nur das Wort dahin. Wenn Sie aber nur das Wort sehen, ist das sehr abstrakt. Das, verstehen Sie? Wenn Sie jetzt nur den Gottesnamen sehen, JHWH, den Gottesnamen, dann ist die Spannung zwischen Anwesenheit und Abwesenheit viel stärker, als wenn ich Ihnen ein Gottesbild hinstellen würde. Ja? Verstehen Sie? Ja? Also das ist ein hochkomplexer Prozess, der Differenzierung und der Abstraktion vom Bild zum Wort. Jetzt haben wir bei der christlichen Tradition ein Problem. Kaya Logos Sarxigenitu. Und das Wort ist Fleisch geworden. Das heißt, wir haben einen provokativen Realismus, der durch die christliche Botschaft, das Wort Gottes, ja, ist leibhaftig unter uns, ja. Deswegen kann man den Einwand der Juden verstehen und sagen, das ist ein Rückfall in den Diteismus, also Rückfall in den Polytheismus, haben die Juden gesagt, Johannes Kapitel 6. Ja. Und, hochkomplex. Hochkomplexe Frage. Wie sind wir darauf gekommen? Ja, Gottes Wirken in der Welt. Also das steht letztlich im Hintergrund. Energie im Anfang, ja, kann man diskutieren, im Anfang oder als Anfang. Also die jüdische und auch die christliche Tradition haben den Satz dann natürlich so gedeutet, dass man gesagt hat, es geht um die Creatio ex nihilo. Ja. Das kam aber erst später auf. Ja. Als Anfang, im Anfang. Es wird im Johannesevangelium ja wieder aufgegriffen. Was im Anfang war das Wort. Nicht im Anfang schuf Gott, sondern im Anfang war. Ja, das ist der Unterschied, Präexistenz.
Aber ist das nicht zu wenig? Im Anfang war der Logos, der war viel sinnvoller.
Was?
Im Anfang war der Logos.
Am Anfang war das der Wort des Logos. Der Logos
ist das Wort. Mehr als Wort, weit mehr. Sinn, Logik, Vernunft.
Ja, Sinn, stimmt, ja, das ist schon richtig, ja. Ich meine, der Grundgedanke, das geht auch zurück auf das Alte Testament, Sprüche Kapitel 8, wenn wir haben ja hier relativ stark den Aspekt der Wortschöpfung. Gott spricht und es entsteht. Wenn Gott spricht, ja, spricht er ein Wort, dann ist das Wort natürlich vorher da. Gott spricht, sagt Licht und dann wird Licht. Also muss das Wort, wie es im Psalm 33 heißt, Gott hat alles durch sein Wort erschaffen. Wenn er alles durch sein Wort erschaffen hat, muss das Wort, durch das er erschafft, vor dem sein, was er erschafft. Also ist die Logik. Gott hat alles durch sein Wort erschaffen. So, und dann die Frage, ob dieses Wort dann sozusagen das Erste der Geschöpfe ist, oder ob es, dann haben wir, das wäre der Arianismus, oder ob es sozusagen aus Gott hervorgeht, nicht von ihm geschaffen. Dann sind wir in der Christologie und in der Präexistenz-Christologie. Und das natürlich, es ist mehr als nur Wort, es ist Sinn. Deswegen auch das erste Schöpfungswerk Licht, ja, also von daher ist die Schöpfung von ihrem Ursprung her auch logisch, kann man sagen, ja, sie kann erkannt werden. Soll erkannt werden vom Menschen. Zum Herrschaftsauftrag gehört auch die Erkenntnis, ja, auch die Wissenschaft im guten Sinne. Von daher, über viele Jahrhunderte hin gab es ja nie Probleme und im Grunde auch heute nicht zwischen der Schöpfungstheologie und den modernen Naturwissenschaften. Gerade die moderne Quantenphysik, wenn ich das mitbekomme, Bewusstseinsforschung, gibt es hochgradige Formen von Affinitäten zwischen biblischem und modernem naturwissenschaftlichen Weltverständnis. Aber das ist ein eigenes Thema. Aber das war so meine Grundidee, dass Sie dann ein differenziertes Verständnis von bekommen, von der schöpfungsbiblischen Schöpfungstheologie, diese Spannung zwischen dem Chaotischen und dem Kosmos, dem Herrschaftsauftrag des Menschen, die Ordnung aufrechtzuerhalten, was natürlich im Einzelfall immer auch Anwendung der Vernunft und des differenzierenden Urteils voraussetzt, aber das ist die biblische Schöpfungstheologie. Also eine gewisse Eigenständigkeit der Schöpfung wird betont, eine gewisse Eigenständigkeit der Schöpfung, aber in der Rückbindung mit Gott. Ja. Und verbindende Glied ist sozusagen der Mensch, ja, weil er Zelem Elohim ist. Er übernimmt sozusagen jetzt den Job, die Aufgabe Gottes, ja, in den Grenzen der Schöpfung, in den Grenzen der Schöpfung zu herrschen, diese Ordnung aufrechtzuerhalten. Natürlich ein schöner, grundlegender Gedanke. Und das gilt dann auch für die Gesellschaft, für das Politische. Und da kommt das Recht rein. Das Recht hat genau diese Funktion. Ja. Das kommt dann später rein, ab Kapitel 9. Ja, soweit.
Eine Frage, warum ist das Werk der Erlösung zu diesem Zeitpunkt erfolgt? Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Warum hat Gott zu diesem Zeitpunkt, 2000 Jahre bei uns, das Werk der Erlösung geschaffen und nicht vorher?
Ja, also die Dynamik war schon vorher angelegt, ja. Also wir sprechen ja von der Ecclesia ab Abel, von der Kirche von Abel an. Also die Grundbewegung war von Anfang an angelegt. Auch die Rettung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens ist ja schon ein Werk der Erlösung. Ja. Aber der Kerngedanke im Christentum ist der, dass sozusagen Gott jetzt in der Gestalt des Menschen in der Welt gegenwärtig ist. Das ist der Kerngedanke. Ja. Nochmal eine andere Form. Ich sage jetzt immer aus dem Stand heraus, eine tiefere Form von Präsenz. Ja. Und dass er sozusagen das wiederhergestellte Bild Gottes ist. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er stellt uns sozusagen jene Gestalt vor Augen, die wir vor unserem Ursprung her eigentlich sind. Wir wissen ja nicht mehr so recht, was wir sind, wer wir sind, weil wir diesen Kratzer haben, diese Störung, ja, diese Verletzung, ja, wir sind unter die Räuber gefallen. Ja. Jetzt stellt er uns dieses Bild gleichsam vor Augen und der Kerngedanke der christlichen Tradition ist in der Nachfolge oder im Schauen, Kontemplatio, im Schauen auf dieses Bild, ja, werden wir zu dem, was wir schauen. Ja. Wir werden Christus förmig und die griechische Tradition sagt ja auch dann, wir werden wieder Gott ähnlich. Ja. Und da strahlen wir nach außen aus und handeln aus dieser Wirklichkeit und so findet dann dieser Prozess der Wiederherstellung statt. Das ist der Grundgedanke, eigentlich ganz logisch. Finde ich. Das kann man ja experimentell auch durcharbeiten. Ne? So.
Der eine.
Der Vortrag kann mich an etwas erinnern, an die Philosophie. Er ist nicht so viel mit der Art.
Ja, bitte.
Nein. Ich bin informiert, dass keine konkrete Antwort gegeben wurde auf die Frage, warum vor 2000 Jahren
ja.
Das war. Die Bibel sagt, wenn die Zeit auf die Zeit
ja.
Antwort
ja. Ja. Ja, also im Grunde weiß ich auch keine Antwort, warum es jetzt genau zu dem Zeitpunkt war. Es heißt einfach, als die Zeit erfüllt war. Es ist so.
Ja, bitte.
Also, ich wollte einen Bogen schlagen zur Philosophie,
ja.
Sondern Albert Camus,
ja.
Der Gedanke kam öfter bei Ihnen vor, der Mensch oder die Gottheit im Heiligtum. Und bei Camus heißt das, der Mensch geht in ein Sakrale, in ein Heiligtum. Und damit er in das Heiligtum hineingeht und damit er es auch wieder verlässt, ist er ganz Frage und Revolte. Oder Revolt und Interrogation. Das heißt, der Mensch ist einer, der forscht und nachdenkt und nicht immer alles weiß. Gut. Aber in ein Sakrale zu gelangen, um dann in die Gottesstände einzunehmen und für Ordnung zu sorgen, eine Erleuchtung und wie man das halt dann entdeckt, weiß ich ja nicht. Aber dann muss man wieder raus. Und geht nur heraus, wenn man wieder in Bewegung, in Dynamik versetzt, nämlich Interrogation oder Untersuchung vielleicht oder Nachdenklichkeit und Verantwortung.
Ja.
Können Sie einen Boden herstellen? Ich bin da ein bisschen erschüttert von diesen Parallelitäten.
Gut, bei Camus haben wir natürlich stark den Aspekt der Rebellion, ja. Der Rebellion, der Sinnlosigkeit. Er hat ja dieses Bild von Sisyphus, ja. Da würde ich sagen, das ist nicht so kompatibel mit dem biblischen Menschenbild. Aber das andere vielleicht schon, ja.
Aber die Leute ist ja nicht Rebellion. Die ist ja eine fast Umkehr oder so. Das ist eine Frage.
Ja.
Eine.
Also, danke für die Zeit. Das ORF macht jetzt ein Bild über Ordnung. Da werde ich auch ein paar Sätze dazu sagen. Bei Ignatius von Loyola in den Exerzitien heißt es: Schaffe Ordnung in deinem Inneren. Ordne deine Emotionen. Was ist der göttliche Geist? Was ist der teuflische Geist? Was ist das egoistische? Könnte ich die These vertreten, dass jeder, der hier Anwesenden, indem er Ordnung schafft im eigenen Leben, mitwirkt an der Gesamtordnung der Welt. Wir können die ganze Klimakatastrophe nicht einfach zweidimensional lösen, indem wir die Motoren abschalten und ich weiß nicht was, das auch, müssen wir auch tun. Und damit wird der Einzelne wichtig, ich schreibe Leute an ein Buch, das heißt der Einzelne, kann, oder ist das zu naiv gedacht, kann der Einzelne im gewissen Sinne, dadurch, dass er Ordnung schafft im eigenen Leben, an der Rettung und Ordnung der Welt mitwirken.
Ja, die Frage würde ich mit Ja beantworten. Das ist der Kerngedanke der Bibel.
Ja,